Okay, 1. Mose 44 und weiter geht's. Josef hat sich noch nicht offenbart. So, die Brüder sind immer noch im Unklaren, sind voller Panik und Angst, wie es mit ihrem Leben weitergeht. haben aber die erste Prüfung hinter sich. Eine von dreien, die Josef ihnen ins Leben stellt. So, weil er erkennen möchte, wie ihr Herz ist und wie ihre Einstellung ist. So, das letzte Mal haben wir gesehen, saßen sie beim Tisch, ne? Zuerst dachten sie, sie werden umgebracht und ihre Esel getötet und oder sie werden versklavt oder was auch immer, ne? Und auf einmal befinden sie sich an der Königstafel wieder mit dem Vornehmsten von ganz Ägypten. So, ne? Und sie am Tisch von dem mächtigsten Mann, der dort lebt, außer der Pharao. Ne? So. Und der kleine Benjamin, der zweite Sohn von Rahel, ne? Jakob, seiner Lieblingsfrau, kriegt 5-mal mehr auf den Teller als seine Brüder. So. Und sie haben bestanden. So, weil diese Eifersucht, die ja der Auslöser war, so dass sie Josef verkauft haben und umbringen wollten eigentlich, ne? Die hat sich nicht übertragen auf Benjamin. Weil Gott hat sie gebrochen in der Zeit. Und das sehen wir heute, das haben wir auch ein paar Mal schon gesehen, dass sie andere Männer geworden sind. So, und dass sie mehr Männer Gottes geworden sind. Und dass sie so in Bitterkeit geraten sind und in Zorn und Wut, so, und dass sie bereit waren zu morden wie Kain den Abel. So, und Benjamin, haben wir schon gesehen, ist der Liebling vom Jakob. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie das zu verdrängen oder wegzuschmeißen, so, oder zu vernichten, so, was sie so gequält hat. Weil Benjamin hat einfach den Platz von Josef schon eingenommen, so. Aber sie wurden demütig. Und wir werden noch heute sehen, ihre Sünde, ihre Schuld vor Gott auch, ist ihnen absolute Präsenz. So. Und diese Prüfungen, die hier erleben, das sind auch die Prüfungen, die wir halt erleben müssen. Weil auch wir wollen Männer und Frauen Gottes werden. So, nicht nur für uns, sondern damit wir besser oder heiliger werden oder Jesus ähnlicher, sondern damit wir diesen Platz einnehmen können überhaupt, der noch vor uns liegt, um Segen zu sein für die Menschen, die dann kommen. Sondern von daher, lasst uns mal weiterlesen. Und Josef befahl seinen Verwalter und sprach: Fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen können. Lege das Geld eines jeden oben in den Sack. Mein Becher aber, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten, samt dem Geld für das Korn. Und er handelte nach dem Wort Josefs und das er gesprochen hatte. Als der Morgen anbrach, da ließ man die Männer ziehen samt ihren Eseln. Also den Eseln geht's auch gut. Als sie aber zur Stadt hinausgekommen und noch nicht weit entfernt waren, da sprach Josef zu seinem Verwalter: Okay, mach dich auf, jage den Männern nach. Und wenn du sie eingeholt hast, dann sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht derjenige, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er Weiß zu sagen pflegt? Oder habt ihr Böses getan? Als er sie nun eingeholt hatte, redet er mit ihnen diese Worte. Sie aber sprachen: Oh, warum redet mein Herr solche Worte? Das sei fern von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, wir haben dir das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, aus dem Land Kanaan wieder zurückgebracht. Ja, wie sollten wir denn aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben. Und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein. Der zweite Test, den Josef gibt. Wie verhalten sie sich in der Situation, wenn es um ihr Leben geht? Ne? So, ich meine, die könnten Benjamin einfach, könnten sagen: Ja gut, dann nimm halt Benjamin, tschüssen, so, plus nach Hause, wir haben einen guten Grund. Ne? So ein Problem weniger. Vielleicht bin ich jetzt der Lieblingssohn oder was auch immer. Ist eine schwere Situation hier ne, und die sind total verwirrt, weil irgendwie passiert immer was, seit sie nach Ägypten gehen, um Korn zu holen. So ein, immer was total Verrücktes. So was, was sie nicht kontrollieren können, was einfach zu mächtig ist. So ein, egal wie sehr sie sich bemühen oder was sie richtig machen wollen, irgendwie ist alles verdreht. Ne? Und ich kenne solche Zeiten auch in meinem Leben. Ne? Und es ist einfach, es kommt auf dich zu und du musst das nehmen, wie es ist. Ne? Da ist nichts, was du kontrollieren kannst, nichts, was du durch Gerechtigkeit oder Erkenntnis oder Weisheit irgendwie manipulieren könntest. So ein, es ist einfach eine Situation, in der Gott dich hinsteckt, so ein, und da bist du nur. Und das ist total verwirrend manchmal. Aber Gott schickt uns auch diese Prüfungen, wir brauchen die. Wir brauchen genau diese Zeiten, die uns aus unserer Bahn rausholen, aus der Spur und uns an einem Ort bringen, wo wir einfach hilflos sind, verwirrt sind, blind sind, schwach sind. So ein, ne, diese Prüfungen sind ja immer eine Zusammenfassung von dem, was du schon gegangen bist. Ne, wenn du zur Schule gehst, dann hast du dein Jahr lang, wo du Puzzleteil für Puzzleteil bekommst. So ein, und die Prüfung ist dann nur die Zusammenfassung, ob du das Gesamtbild verstanden hast und ob du es wiedergeben kannst, ob du es beherrschst. So ein, ne, und so ist so eine Prüfung wirklich wichtig, so eine Zusammenfassung zu tun. So ein, und auch Gott schenkt uns diese Zusammenfassung, damit wir erkennen, an welcher Stelle wir sind. Ich meine, er kennt ja eh unser Herz, er kennt unser Tun, was wir noch tun werden. So ein, für ihn ist alles klar, aber wir nicht. Ne, und wenn er uns durch Prüfungen schickt, so ein, die uns zerbrechen oder die uns zum Weinen bringen oder uns den Glauben nehmen oder vielleicht an einem Punkt, wo du noch nicht mal hoffen kannst, so ein, dann hat es seinen guten Grund und dann ist es eine wichtige Lektion. Denn Jesus möchte uns sich ähnlicher machen. Und das heißt, man muss sich selber sterben, und zwar täglich. Sich selbst verleugnen. Das ist eine Sache, die lernt man am bildlichsten und am lebendigsten in der Ehe. Du gehst einen Bund ein mit einem Menschen, der genauso ein Trottel ist wie du, genauso schwach, so ein, genauso menschlich. Eine ganz andere eigenständige Person, ein individuelles Wesen, so wie ich es bin. So ein, ne, und auf einmal musst du ein Leib werden. Das ist eine Katastrophe. Ne? Und selbst wenn manche Ehen jahrelang gesegnet sind und das so fluffig klappt, irgendwann kommt dieser Punkt halt, wo man merkt, so geht's nicht mehr weiter. Wenn wir uns wirklich lieben wollen und ein Leib werden wollen, dann muss ich zerbrechen. Ne? Da darf ich nicht dich zerbrechen, nicht dich verändern, dich mir anpassen oder so wie die Brüder es gemacht haben, damit es leichter für mich ist. Weg damit, was mich stört oder was an was ich ecke. Ne? Oder was zu meiner Persönlichkeit nicht passt. So ein, sondern man muss zu dem Punkt kommen, wo man sagt, nee, ich muss mich verändern. Ich muss mich anpassen. Ich muss mich reiben. Ich muss dieses Reiben erkennen, dass es einen Nutzen hat und wichtig ist, auch wenn es schmerzt. Ne? Weil, ey, wir lieben uns alle. Und da gibt es Menschen, die behaupten, dass sie sich nicht lieben und verachten, das ist Blödsinn. Wir hegen und wir pflegen unser Fleisch. So ein, wenn wir meinen, dass wir jetzt Zeit für uns brauchen, nehmen wir uns das. So ein, wenn wir meinen, wir brauchen Zeit zum Spaß haben oder zum Faulsein, dann tun wir das. So ein, wenn wir meinen, wir brauchen Gesundheit oder ein Fitnessprogramm oder müssen uns wohler fühlen, dann tun wir das und investieren uns da rein. So ein, wir haben alle Talente bekommen von Gott, aber wir sind nicht treu auf Dauer. Denn wir investieren nicht alles, was wir haben, in unseren Herrn und in seinen Namen, so, ne? Sondern wir nehmen vieles davon auch für uns beiseite. So, wir sind alle gleich in der Hinsicht. Da kann keiner den anderen richten. So, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich durch so eine schwere Anfangszeit musste mit meiner Frau, so, weil wir da lernen durften, wie schön es ist und wie befreiend ein Leib zu werden mit einem anderen Menschen. Auch wenn es kostet, auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut, so und sich wirklich wie tot manchmal anfühlt oder wie sterben. Dieses Resultat, was daraus kommt, ist der Hammer. Das ist das, was Jesus bildlich sagt, so hey, investiere und gib und du wirst 30, 60, 70, 100-fach zurückbekommen. Steck einen Samenkorn in die Erde und du wirst sehen, wie viele Samenkorn du erntest nach einem Jahr. Dann stecke die in die Erde und warte bis zum nächsten Jahr, wie viele das sind. Und so geht's weiter und multipliziert sich. Und so ist es, in die Ehe, in die eigene zu investieren, aber so ist es auch in die Gemeinschaft zu investieren, und zwar geistlich, nicht nur auf Spaß und Menschlichkeit bedacht, sondern so ist es, sich seinen Nächsten, den zu lieben und dort zu investieren, so um das zu sein, was man ist und zu geben. Aber das sind wir nicht. Das sind wir nur vielleicht mal eine Zeit lang oder bei Menschen, die uns besonders schmackhaft sind, die wir besonders lieb haben oder besonders schön sind oder einfach oder passen. Ne, aber ja, in der Gemeinde kennst du das ja so. Wenn du dich physisch triffst, dann sind immer Leute dabei, an denen du dich eckst. Die würdest du nie in deinen Hauskreis einladen. Oder auf die Idee kommen, so, den lade ich heute mal zum Mittagessen bei mir ein. So, oder wir gehen mal spazieren und machen Gebetsspaziergang oder was auch immer. Das sind Leute, die du am liebsten, ja, wie Josef, verkaufen willst. So, ne, oder meidest, so, ignorierst. So, und das ist eben das Schöne, ne? In der Ehe, in der Freundschaft, in der Gemeinde, in der Arbeitsbeziehung oder Schule oder in der Familienleben, so mit Eltern oder Brüdern und Schwestern oder was auch immer. Dieses Anecken ist ganz natürlich, so, weil wir alle anders sind, weil wir alle anders ticken. Und ja, entweder verbringst du Zeit mit jemandem und dieser Mensch wird immer schöner. Oder du hörst auf zu lieben und dieses Besondere auch für dich zu erkennen, so, und dieser Mensch wird immer hässlicher und nerviger. Ich hatte so viele Beziehungen, bevor ich Jesus kennengelernt habe, mit Frauen, Langzeitbeziehungen. Die Frauen wurden in meinen Augen immer hässlicher. Und die Liebe war immer weniger. Und es war immer mehr Krieg und immer weniger Frieden. So, und das, was am Anfang so kostbar war und so schön und so wertvoll, das verblasste immer mehr. Ne? Und du kennst das vielleicht, wenn du schon in einer Beziehung warst oder bist, so, wenn es frisch ist, du liebst dich mit Agape. Dieser Mensch ist so besonders, so einmalig. Ne? Man hat so viel zu reden und man hört zu, sogar der Mann. Und er antwortet mit vielen Worten. Es ist einfach diese rosarote Brille, ich liebe das. Ne? Weil das ist Agape. Du nimmst den Menschen so, wie er ist, und das, was dich eigentlich nervt oder was an dir aneckt, das akzeptierst du. Weil dieser Mensch so wertvoll ist. Ne? Und ich bin Gott so dankbar, dass ich erfahren durfte, dass, wenn man bereit ist, sich selbst zu sterben, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen, den Menschen zu akzeptieren, der da vor einem ist, dass ich wirklich dazu fähig bin, eine Frau mehr zu lieben. Dass meine Frau immer schöner wird in meinen Augen, immer kostbarer. Ja, das ist Gnade. Und ich hatte so viele Seelsorgegespräche, wo es der Gegenteil war. Das ist traurig und das ist schade, ne? So viele Freundschaften, die ich hatte, die sich verlaufen haben oder wo sich das Angesicht verändert hat, ne? Die Kommunikation. Und das ist traurig. Wir sollen lernen zu lieben. Und da liebe ich's, kennenlernen zu dürfen, und das lerne ich durch Prüfung, durch Versagen in Prüfung, wie Jesus die Menschen anguckt, wie Jesus mich anguckt, so wie Jesus auf Ehe und Beziehung guckt. Er sieht nicht das Äußerliche und sagt, oh, der ist aber ganz schön dreckig und stinkt, ein nerviger Typ, der meckert die ganze Zeit und schreit und keine Ahnung. Der kann sich überhaupt nicht kontrollieren da hinten. Und die da, naja, oh Gott, ne? Sondern er guckt in die Menschenmenge und sagt, oh, das sind alles Seelen ohne Hirten. Die sind einsam. Die brauchen jemanden, der sie pflegt, der für sie sorgt, der sie wäscht. So ein jemand, der ihr Herz kennt und das weiß, was nötig ist für eine Salbe. Ne? Jemand, der sie beschützt und leitet und vorangeht, sie gut und gerecht führt. Und das sollst auch du sein in dieser Welt hier. Du, kleiner Christ, bist das Licht in dieser Welt. Wir alle sind das. Wir sollen diese Hirten sein, die jemanden, den Gott in den Wirkungskreis schickt, nehmen und führen, ein Vorbild sind und vorangehen. Ich muss mich selbst sterben, damit ich überhaupt mich investiere in andere. Wir kommen eh nie zur Vollendung. Wir werden niemals Jesus gleich sein. Das ist nicht das Ziel von den Prüfungen. Manche Christen legen das so aus und denken, dass sie irgendwann mal übergeistlich sind und richten andere und sagen, ich bin schon geistlicher und heiliger als du. Das ist auch völliger Blödsinn, weil wir alle fallen immer wieder in den gleichen. Mal bist du heilig und mal bist du unheilig. Mal triffst du gerechte und saubere Entscheidungen und mal lässt du dich einfach gehen, weil du keinen Bock mehr hast, sauber zu sein. Mal hast du Erkenntnis und Weisheit und den Überblick und weißt, was Gott will, und mal sitzt du da und denkst, hä? Es ist einfach, wir sind nicht beständig in seiner Fülle. Deswegen haben wir einander und können einander verstehen und tragen und erbauen und ermutigen und trösten. Ist wunderbar. Zu seiner Schwester oder zu seinem Bruder zu gehen und gehen zu dürfen, nachdem man selber die Gnade Jesus für sich wieder neu angenommen hat und gesagt hat, ja, egal wer ich bin, du bist bei mir und du hast mich schon erlöst. Und dahin zu gehen, zu sagen, hey, und du bist auch erlöst. Ich wasche dir die Füße. Bitte wasche meine. Vergib mir. Sei auch mit mir gnädig. Bitte nimm du mich auch so an und ich will dich so annehmen, wie ich von dir angenommen werden will. Oh, das war kompliziert. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Es ist wichtig und genieße diese Prüfungen, weil die beweisen, dass Gott dich liebt. Das ist seine Züchtigung. Und auch dieses Wort wird falsch ausgelegt oft. Eine Züchtigung ist etwas zu erziehen, zu züchten. Wenn ich was züchte, ob es nur Tiere sind oder Pflanzen, dann sind das Lebewesen, in die ich mich investiere. Ich schaffe einen Wohnraum, einen Ort, wo sie gedeihen. Ich versorge mit allem, ich informiere mich und weiß genau, was jede einzelne Gattung braucht. Wie viel Wasser, wie viel Licht oder wie viel Schatten, was für Nährstoffe oder Dünger, was für Futter, was für Auslauf, was für ein Umfeld, was für ein Haus, wo sie schlafen, ob nur auf der Stange oder im Stroh oder was auch immer. Mein Fisch würde ich nicht zu meiner Katze da in den Korb legen. Der würde nicht überleben, der braucht Wasser. Und der würde es auch so nicht überleben, weil die Katze sich freut. Ich wäre ein schlechter, ich würde schlecht züchtigen. Wenn du züchtigst, und das ist eben dieser andere Beigeschmack dabei, dann ist es mit dem Bewusstsein, du willst da, wo du dich anfasst, in dieses Leben was Gutes, das Beste tun. Und da investierst du dich mit deinen Mitteln, mit deiner Zeit und deiner Kraft. Aber es bedeutet auch, dass du bestimmst und du dich einmischt und du schlechte Blätter abschneidest, auch egal, ob es der Pflanze wehtut oder nicht, ob sie es versteht oder nicht. Weil du natürlich auch eine gute Frucht haben willst. Ja. Weil du gesunde Tiere haben willst. Und so ist es in Gottes Blick, dass er halt sagt, hey, wen ich züchtige, den liebe ich. Ich mische mich ein, weil ich Gott bin. Und weil ich liebe mit Agape. Ich kann nicht anders. Ich werde mich einmischen und ich werde dir alles zum Guten tun, weil das mein Herz ist. Ich will nur das Beste für dich. Ich will, dass keiner verloren geht, sagt er in den Evangelien. Niemand. Ne? Wir richten, ne, und sagen so, ja, Hitler oder Putin oder was beim Christen meistens immer kommt, na, jetzt momentan Putin, aber nee, oh Gott möchte, dass niemand verloren geht, unabhängig davon, wer er ist als Mensch. Weil er Agape hat, und zwar für jeden. Weil er die Seele sieht und wie kostbar diese Seele ist. Und wie wertvoll, wie einmalig. Es ist, für ihn sind wir auch Perlen. Er gibt uns den Namen, er kennt unsere Haare, die Anzahl. Er kennt dein Tun, er hört dich, er will und wünscht sich, dass du zu ihm kommst und nicht kämpfst, sondern Frieden hast. Wenn du in schwere Zeiten kommst oder in Zeiten, die dich überfordern, in Dinge, die du nicht kontrollieren kannst, sei dankbar. Erkenne Christus da drinnen, sagt Petrus. Erkenne Christus. Denn Christus ist da drinnen. Bei jedem Schritt, den wir gehen, da ist er dabei. Er vergisst uns nicht. Und wir sind nicht, es ist uns nicht erlaubt und nicht gestattet, dass wir nur einen Schritt außerhalb von seinem Plan laufen. Wir sind sicher. Im ersten Johannesbrief steht, alles, was wir brauchen, ist uns schon gegeben an geistlichen Zeugs. Es sind nur einzelne Puzzleteile und manchmal guckst du dir so ein Ding an und du denkst so, hä? Weiß nicht, wo das hinkommt. Die Ecken zu finden ist leicht und die dahin zu packen. Aber irgendwann kommt dieses Chaos, und du denkst so, ja, also ich mag Puzzle nicht, ich denke dann halt so, ich habe keinen Bock mehr, ne? Andere lieben das und super, ne? Ich nicht. Ich bin total ungeduldig in dem Bereich und denk so, ach, das macht keinen Spaß, So ein, ich sehe ja, was da auf dem Cover ist. Ich weiß ja, was da rauskommt, so. Ne? Und anhängen werde ich es mir auch nicht. So ein, und meistens fehlt eh ein Teil. So ein, ja. Aber bei Gott ist es nicht so, weil alle Teile sind komplett, sein Plan und sein Weg mit uns ist komplett so wie mit den 12 Brüdern hier. Dieser Plan, der ist schon da. Dieser Weg, den jeder Bruder gehen muss, dort ist schon vollkommen. Sie werden die Väter sein von den 12 Stämmen Israels. So ein, das, die müssen nach Ägypten. Die müssen 400 Jahre sicher sein. Für die muss gesorgt sein. Weil dann kommt dieser Mose, ein neuer Prophet, so ein, der sie dann rausführt und dann sie durch dieses Ägypten bringt, so bis die neue Generation rankommt. Und selbst dieser Mose darf nicht rein in dieses verheißene Land, das Gott dem Ersten hier schon versprochen hat und gesagt hat, hey, du, dein Same wird wie Sand am Meer. Du wirst mein Volk heißen. Und ich werde dir dein Land geben, das verheißene Land. Das werden die alle hier nicht sehen. Erst dieser Josua darf da rein. So ein, hey, Gottes Plan versteht keiner und manche Dinge, die haben noch nicht mal was mit uns zu tun. Und ich musste durch so viele Prüfungen gehen und viele davon hatten nichts mit mir zu tun. Und das fiel mir schwer, weil ich irgendwie alles persönlich mache. Ne? Und Gott redet ständig, gerade in letzter Zeit, hey, Stefan, nimm's nicht persönlich. Hat nichts mit dir zu tun. Bleib du treu. Ne? Ja gut, laber, laber, trababer. Ich, wo sind wir jetzt gewesen? In Vers 9, ne? Aber genau, zweite Prüfung bestanden. Ne? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben. Und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein. Wunderschön, wie sich da so ein Herz entwickelt hat von diesem Mörder. Hauptsache ich. So ein, zu diesem, dieses Herz so, nee, nichts geht über meine Familie, sondern ich will keine Freiheit, ich versklave mich dann selber. So ein, und wir wollen bereit sein und die Schuld, den Schuldigen, dass es den jetzt trifft und der bezahlt. Vers 10, er aber sprach, nach eurem Wort. So soll es sein. Also bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Hier kommt die Versuchung. Nee, ich werde hier niemanden töten. So, weil wir sind gerecht. Nee, er wird ein Knecht sein und mir dienen, so, aber die anderen sind frei. Weil die haben keine Schuld. Da ließ sogleich jeder seinen Sack zur Erde gleiten und jeder öffnete seinen Sack. Er aber fing an zu suchen beim Ältesten und er kam bis zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder zurück in die Stadt. Das ist kein Neid mehr, keine Missgunst, so bei dem zweiten Sohn von Rahel. Den zweiten Lieblingssohn vom Papa. Die hatten den Freispruch bekommen. Okay, keine Angst, Benjamin bleibt am Leben. Entschuldigung. Könnt ihr eurem Vater sagen, der lebt noch. Dem wird's gut gehen, für dem ist gesorgt, Sohn. Und ihr dürft nach Hause reiten. Habt einen guten Grund. Aber das machen sie nicht. Das, was sie machen, ist, nee, das ist nicht der gerechte und nicht der richtige Weg, Sohn. So werde ich nicht zurückkommen zu meinem Vater. So wird diese Geschichte nicht auslaufen, sondern wir kommen mit und wir gehen wieder rein in diese Stadt zu diesem Herrn. Und Juda ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm auf die Knie, auf die Erde nieder. Josef aber sprach zu ihnen: Ja, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich es bin, wahrsagen kann? Juda antwortete: O, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wie sollen wir uns rechtfertigen? Ja, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn. Wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Er aber sprach: Ja, das sei ferne von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf. Der dritte Test. Na, sie hätten zurückgehen können und sagen können: So, hey, der hat uns das angeboten, aber wir haben gesagt: Nein, wir sind zurück in diese Stadt. Und wir haben gekämpft. Wir haben gesagt: Nee, das können wir nicht. So, wir haben uns selber als Sklaven angeboten und so weiter. Aber der Pharao hat entschieden und hat uns gesagt: Nee, 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 das ist mein Knecht, ihr haut ab. Sie hätten gerecht mit Rechtfertigung dort zurückkommen können nach Hause. Ja. Ihre Hände waren reingewaschen. Und wären es auch vor dem Vater gewesen, weil, ne, und das ist halt, wie Gott arbeitet, auch in unserem Leben. So, wir kommen in eine Prüfung, wir bestehen sie. So, und dann kommen wir in die nächste Prüfung, so, und wir bestehen die vielleicht auch. Aber er will halt unser Herz zeigen. Ne? Und dann kommen wir in die nächste Prüfung. Ne? Und oft ist es so, dass, oder oft, aber manchmal ist es so, dass ich spätestens bei der dritten Prüfung dann keinen Bock mehr habe oder aufgebe. Oder halt sag so: Ach, gut, so wie es Gott will, ne? So, und obwohl ich im Herzen weiß, was richtig ist. Ist aber auch nicht schlimm, weil selbst wenn ich beim fünften oder sechsten oder siebten Mal falle, ich darf sofort wegen meinem Christus aufstehen und weitergehen. Ja. Aber der Punkt ist, und was wir nicht vergessen dürfen, so ein Gott führt uns in das Leben rein, weil wir eine Aufgabe haben für jemand anderes. Das ist der einzigste Grund, warum der Mensch, der wiedergeboren ist, noch hier ist. Und jeder von uns hat diese Talente bekommen. Nun, vielleicht bist du der oder die, die nur ein Talent hat. Oder der oder die, die 10 hat. Oder 100 Talente. Dein Wirkungskreis, das entscheidet Gott, nicht du. Das hat nicht mit deinem Glauben zu tun und deiner Heiligkeit und deinem Gebetsleben und Bibelwissen und was auch immer, sondern Gott kennt dein Herz und er weiß, wie treu du bist im Kleinen. Wie treu du überhaupt sein kannst. Wie viel Druck du überhaupt standhältst. Wie viel Versuchung du überhaupt aushältst. So ein Wenn du aufs Missionsfeld geschickt wirst, besonders als ein Ältester oder Hirte, dann stellt man mit Überraschung immer wieder fest, dass auf einmal der Kampf mit Satan und den Dämonen auch viel krasser wird. Auch mit der Irrlehre. Ich meine, als Evangelist war ich total frei, außer ich konnte nicht Klappe halten. Ich wäre explodiert, wenn ich nicht von Jesus erzählt hätte. Egal wo ich war, ich musste. Ob die das hören wollten oder nicht. Ich war auch total arrogant und habe da echt viele Fehler gemacht, so ein Trottel halt, ne? Oder unreif, so ein und hab nicht weise gequatscht wie eine Taube, sondern ja, eher wie ein Papagei, so, ne? Alles wiederholt, immer wieder und immer wieder. Ja, Jesus ist für dich gestorben, ha? Kennst Bibel, ha? So, ne? Kommst in die Hölle, ha? So, na gut. Und weil ich es gelernt habe, so, ne? Und da bin ich dankbar, aber als an dem Punkt dann, als Gott mich nach Görlitz zum Beispiel geschickt hat, so, da war das weg. Da bin ich wieder wie anfangs durch die Stadt gerannt, so, und dachte: Ich weiß nicht, wen soll ich jetzt erzählen? Es war auch weg, dieses Feuer, so jedem erzählen zu müssen. Ne? So, ich kam mit der Banane vor, rumzulaufen und: Hey, kennst du Jesus? Und den Flyer zu verteilen. Ne? So, und das ist was Tolles, so, aber es war einfach nicht mehr dran. Es fing auf einmal was anderes an, mir wichtig zu werden und ins Zentrum zu kommen, nämlich ich musste lernen, ein Lehrer und ein Hirte zu sein. Ein ganz anderes Herz. Weil als Evangelist bekehrt sich jemand oder auch nicht und sagt: Tschüss, und dann gehst du nach Hause. Ne, oder bringst vielleicht noch eine Gemeinde mit, aber die Jüngerschaft macht meist dann ein anderer. Ne, und als Hirte ist deine Aufgabe, dass du dich investierst und na, die Leute hauen nicht mehr ab. So, ne? Und du kannst dich nicht mehr flüchten oder so, sondern du musst dich mittendrin in deren Leben befinden, ne, und da sein. Das ist ein ganz anderes Ding, was du brauchst, ein altes Paket. Aber was ich gesehen habe, hey, wie viel ich beten und kämpfen muss im Geist. Ne, und so sind wir alle in unserem Platz zu unserer Zeit und haben einen bestimmten Wirkungskreis, eine bestimmte Aufgabe. Nicht jeder ist Evangelist, nicht jeder ist Hirte. Nicht jeder ist ein Heiler oder ein Weissager oder was auch immer, ein Lehrer. Ne, aber vielleicht bist du es mal dort hinten. Nächstes Jahr. Für 3 Jahre. Wer weiß. Aber jetzt gerade hast du eine bestimmte Anzahl an Talenten und einen bestimmten Wirkungskreis bekommen und da sollst du treu sein und dich bewegen. Da sollst du lernen zu lieben. Mit dem sollst du dich auch genügen, wenn es mal weniger scheint oder unwichtiger. Aber die Prüfungen brauche ich. Und ich brauchte so viele Prüfungen, musste so oft zerbrochen werden, so oft erkennen, dass ich nicht liebe, dass ich nicht Glaube habe, dass ich nicht heilig bin und es nicht schaffe, mich sauber zu halten, nicht so erwachsen bin, wie ich dachte. Das musste ich so oft durchmachen, damit ich überhaupt fähig war, vom Herz her das tragen zu können, was dann kam. Und auch jetzt bin ich nicht fertig. Und ich werde nie fertig sein. Was Gott hier macht, ist, uns sagen zu wollen, denke ich, vertrau ihm. Vertrau auch diesem Wirrwarr, in den er dich vielleicht manchmal schickt. Es hat einen Grund, weil du musst funktionieren, und zwar später. Du musst Jesus ähnlicher werden, aber nur in dem Teil seines Charakters und Bereichs, den du als Werkzeug brauchst, dann, um ein Segen zu sein. Deswegen ist die Fülle der Gemeinschaft auch so wunderbar, weil man Christus aus so vielen Aspekten einfach sieht. Das Bild wird kompletter, wenn wir miteinander reden. Wenn wir Jesus, der ja für jeden einzelnen von uns lebendig ist, mal mehr, mal weniger, ist klar, aber ne, ist er ja. Wir lernen ja ihn kennen irgendwie, aber halt wie diesen komischen Spiegel, was Paulus sagt, so ein Stückweise erkennen wir ihn halt hier. Aber wir kriegen ein kleineres, kompletteres Bild von ihm. Ne? Aber hey, würden wir ein Bild malen von Jesus, der wäre unterschiedlich trotzdem, obwohl er in vielen Bereichen ähnlich ist oder gleich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, uns zuerst zu lieben, sagt Paulus. Weißt du, diese Brüderschaft hier, diese Familie, die funktioniert jetzt. Einer steht für den anderen da. Einer ist bereit, für den anderen zu sterben. Einer ist bereit, für den anderen zu opfern. Es ist jetzt ein Wir. Ne, 1, 2, 3, 4, 5 Mal sagt er gleich in dem gleichen Satz so wir. Und das ist das, was Christus auch in uns wirkt, und zwar als allererstes. Johannes ging sogar so weit, dass er gesagt hat, wer seine Brüder hasst, der hat Gott nicht erkannt und belügt sich selbst. Ist was Wundervolles, ein Leib zu sein. Ne, und das Bild, das nimmt er für die Ehe und das passiert dort, aber dieses Bild nimmt er halt auch, oder diese Tat für die Gemeinschaft, für die Gemeinde. Ihr seid ein Leib. Glieder, viele Glieder, aber zu einem Leib zugehörig, der Kopf ist Jesus. Ne, auch wir werden im Geist zumindest ein Leib. Und dazu müssen jeder bereit sein zu sterben und zu geben. Und das ist Wundervolles, wenn das funktioniert, weil diese Gemeinschaft einfach reich ist. Und reicher wird. Und dann der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Nicht dadurch, dass ich lächle in Situationen, wo ich eigentlich zuschlagen würde. Nicht in da, wo ich so heilig rumschwebe und die Menschen denken, was ist dieser Mensch doch anders? Ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat in irgendeiner Predigt. Ich finde es Banane. Natürlich stimmt das irgendwo. Die Leute beobachten uns in Situationen und ja. Da gibt es Situationen, wo Gott das benutzt und die Leute uns wirklich sehen und sagen, oh, das möchte ich auch. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass meine Nachbarn hier, die Jesus nicht kennen, mich die ganze Zeit beobachten und denken, oh, wie ist der doch anders? Das ist Blödsinn. Ne? Also das als Basis zu nehmen, ist absoluter Müll. Kannst du gleich wegknicken. Weil die Leute werden dich auch öfters mal sehen und denken, du wirst da gar nicht auffallen. Ich möchte natürlich anders sein und ein Vorbild. Aber die Leute werden nicht sagen, denken, oh, wie hat doch Christus diesen Menschen verändert? Wie schön ist doch dieser Schöpfer? Sondern die Menschen werden dich angucken und sagen, toller Mensch. Punkt. Netter Typ. Nette Frau. Sympathisch. Der kann ich vertrauen, da kann ich hingehen und mal quatschen und so. Aber die werden dich nicht sehen und sagen oh, der Christus. Aber dennoch kommt man ins Gespräch zu der bestimmten Zeit, die Gott festgesetzt hat. Und da ist dieser Mensch vorbereitet. Da hat dieser Mensch Fragen. Da ist dieser Mensch offen. Da wird dieser Mensch zu uns kommen, und dann können wir predigen. Weil wie sollen die Menschen glauben ohne Prediger? Da können wir erzählen. Ne? Und entweder bist du ein Papagei und quatscht nur das runter, was du in deinen 10-Punkte-System irgendwo mal gelernt hast, in der Jüngerschaftsschule oder in der Gemeinde oder sonst wo. Oder du redest individuell, weil der Geist dich führt und durch dich redet und dich vorbereitet hat. Und du lässt Gott da reden. Ne? Aber dieser Mensch werden wir nur sein, wenn wir Gottes Plan akzeptieren. Und wenn wir auch seinen Weg akzeptieren, wenn wir es akzeptieren, wie er sich nun mal einmischt, wie er nun mal die Dinge handelt. Dass er uns manchmal einfach blind lässt. Oder uns zu dem Punkt bringt, wo wir fallen. Weißt du, er liebt uns und deswegen züchtigt er uns. Er möchte, dass es ein Wir wird. Und das ist traurig, wenn du in einer Gemeinschaft bist und du trotzdem kein Wir-Gefühl hast, sondern nur so ein Ich als Christ. Das ist sehr einsam. Vers 18. Da trat Juda näher zu ihm hinzu und sprach: Bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn. Und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: Wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde, und dessen Bruder ist tot. Und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Ja, bring ihn mal zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Und da sprachen wir zu meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Das heißt kein Korn, das heißt verhungern. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündigten wir ihm diese Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach: Ja, geht hin, kauft uns wieder etwas Essen, da antworteten wir: Wir können nicht hinabziehen, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist. Nee, wir können nicht hinabziehen, Punkt. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Autsch. Das tut weh. Das ist eine beschissene Situation. Jeder Einzelkind wird das nicht verstehen können. Ne, auch wenn du in einer Großfamilie groß wirst. Oh, mein Sohn sitzt mit dabei. Man liebt alle seine Kinder, aber mit manchen versteht man sich einfach anders. Ne? Und das ist was ganz Natürliches. Ne, Gott. Ja, das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Es ist einfach so, lassen wir es dabei. Aber das ist natürlich eine blöde Situation für die anderen. Nur ist bei uns zum Beispiel ganz klar, unser Timo, der kam sehr schnell und sehr früh. Aber dann kam auch die Nora sehr schnell. Jedes Mal hast du dieses kleine Wesen und umgarnst das und das guckt dich an und wird größer und ne, verliebst dich total und aber dann kommt dieses neue, kleinere Wesen, ne, und du umgarnst das wieder, weil es ist einfach normal, die sind so niedlich. Ne? Ich meine, die Große oder mein Großer hier, die kommen nicht mehr und setzen sich auf meinen Schoß und lächeln mich an oder was auch immer, ne? Meine Tochter, die ist halt Pubertät, ne? Manchmal drückt sie mich, da freue ich mich, aber meistens ist es doch eher ne? Mein Sohn lächelt mich noch an und so weiter, aber der kommt auch nicht mehr kuscheln. Das ist komisch. Ist ja auch klar, ne? Aber nach und nach kriegen wir mehr und mehr solche süßen Wesen, ne? Und die werden älter. Und individueller als Person und als Mensch, ne? Und jetzt haben wir nochmal die Emma bekommen. Da war ziemlich viel Zeit auch dazwischen, ne? Also mehr als bei den anderen. Und dann hast du halt wieder dieses kleine Wesen, die so zuckersüß ist, so, ne? Und sich auf den Schoß setzt, die das Gefühl gibt, du bist der wichtigste und schönste Mensch auf der ganzen Welt, ne? So ist ganz klar, dass man da anders ist. Das ist einfach anders, ist so, ne? Und bei Jakob war es halt auch so. Ich meine, Rahel, das war die Frau, die er wollte, die, in die er sich verliebt hat. Lea lag frühmorgens im Bett nach der Hochzeit. Ne? Und er guckt so und sieht die Frau da mit blassen Augen und denkt so, was hier los? So, ne? Ich kann das verstehen. So, ich meine, ich wollte meine Frau heiraten, in die habe ich mich verliebt. So, für die habe ich Ja-Wort bekommen. Wäre Katastrophe, wenn ich neben einer anderen Frau aufwache, die ich auch noch nicht mal schön finde oder begehr. Ne? So, aber er hat es durchgezogen und dann hat er halt zwei Frauen, der Depp. So, anstatt Gott zu akzeptieren, hat nur Probleme und Stress deswegen, ne? Aber im Endeffekt ist das halt dieser Punkt so, wo Gott halt, und das, ich finde das mega, weil es gibt noch keine Gesetze oder Gebote oder das Reden Gottes so groß, es gibt noch keinen Jesus, kein Neues Testament, kein Heiliger Geist, der irgendwas erklärt, keine Psalmen, so von geistlichen Menschen, die erklären, wie das geistliche Leben in Notsituationen ist oder wenn man keinen Glauben mehr hat oder Schnauze voll. Die hatten gar nichts so richtig. Und dennoch hat auch Gott damals die Menschen schon geformt. Dass sie ihre sich nicht mehr Bitterkeit und Eifersucht hingeben, sondern es akzeptieren einfach. Und sehen, aber ich bin trotzdem, habe ich meine Position und meine Wichtigkeit und mein Dasein. Und das ist aber ätzend, weil ich will geliebt werden, besonders bei den Menschen, die ich mag. Und das nervt, wenn du nicht die Präsenz kriegst oder das Gewicht, das du dir wünschst. Das ist auch in der Ehe so. Jedes Mal, wenn meine Frau schwanger wurde, hat sich ihr Angesicht verändert, nämlich auf ihr Bauch. Und ihr Lebensstil hat sich komplett geändert, ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und dann kam das Baby und wer war ich? Oder wo war ich? Ey, und das ist wirklich ätzend für einen Mann, glaub mir. So, weil du bist dann nicht mehr der, auf diese guckt und fühlt sich toll und wichtig, ne, sondern diese Agape geht dann vom Mann auf das Kind über. Ne, und das ist auch wunderbar, ne, und tolle Prüfung gewesen, wo ich selber zu dem Punkt kommen muss, oh Mann, wie wichtig nehme ich mir eigentlich? Ne, wie so ein kleines Kind, das trotzig da sitzt und irgendwie nur meckert so, ne? So, und ich bin auch noch da. Ist absoluter Blödsinn, so, weil es macht viel mehr Spaß, selber Agape zu entwickeln und dann wieder dieses Uns zu haben, ne? So, und zu teilen. Aber hey, das müssen wir lernen. Das lernst du halt nur, wenn du auf die Schnauze fällst. So ist es halt. Ne? Wenn du erkennst, du bist es nicht. Letzte Woche habe ich schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil es dazugehört. Wenn du Liebe, Agape lernen willst und zu Gott kommst und sagst, lass mich in Liebe wachsen, dann wird er dich in Situationen bringen, wo du lieben musst. Wenn du sagst, lerne mich, meine Feinde zu lieben, dann wird er dir Feinde geben, weil anders lernst du es nicht. Wenn du Demut lernen möchtest, oh ja, dann wirst du erfahren, wie stolz du bist. Oder ich damals, Herr, zeig mir, ob ich Sünde habe. Und ich habe das ernst gemeint. Ne? In meiner Beginnerzeit, weil ich so on fire war. So in meiner geistlichen Blase und Gott macht, okay. Und da war die Realität. Ne? Und dann kam die Ehe. Ja, ich bin Sünder. Und dann kamen Kinder. Ne, wo ich anfange zu beten, oh Gott, bitte zeige mir, dass ich auch heilig bin. So. Und wiedergeboren, dass dein Geist noch in mir wohnt. Ne? Aber das, was du bittest, das kostet halt. Also er kommt nicht und sagt, okay, ja, für Heiligkeit. Und dann schwebst du durch den Raum, egal was für Anfechtung kommt. So, ne? Oder du fängst an, die ganze Welt zu lieben wie Jesus. Und stirbst du selbst und gehst in die tiefsten Tiefen ohne Probleme, mit Freuden, Halleluja. So, und das ist Blödsinn. Wir sind das nicht. Wir sind Egomanen. Wir denken nur an uns. In erster Linie lieben wir uns. Und dann vielleicht noch was anderes. Und jeder, der das anders glaubt und sich anders sieht, der belügt sich selbst. Das ist Blödsinn. Der sollte schnell beten: Oh Gott, zeig mir, wie sehr ich liebe. So. Aber es ist wichtig, ne? Dass wir Gott machen lassen. Dass wir sagen: Hey, deine Wege sind gut und richtig. Und du übersiehst, du hast schon das Gesamtbild von den Puzzlen. Du weißt genau, was daraus kommt, wozu es dient. Für dich macht das alles Sinn. Ich will lernen, treu zu sein in den Kleinen. So, jetzt habe ich gelabert und gelabert wieder und weiß nicht mehr, wo wir fahren. Danke. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun diesen auch noch von mir nehmt und es stößt ihm irgendein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Sehr dramatisch, der Jakob. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt. Wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Vaters, deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn nicht wiederbringe, so will ich von meinem Vater die Schuld tragen. Mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Knaben. Was für ein krasses Herz, oder? Dieser Judah bekommen hat. Das ist das Herz von Jesus. Ich bin bereit für dich zu sterben. Ich bin bereit für dich alles hinzulegen und zu geben. So, damit es dir gut geht, damit du sicher bist. Das ist Agape. In seiner reinen und in seiner praktischen und lebendigen Form. Judah und seine Brüder sind nicht mehr die gleichen. Und das sieht Josef hier und wird jetzt gleich heulend zusammenbrechen und dann denen alles erzählen. Das kommt auch nächste Woche. So, wird es vielen Frauen gefallen und manchen sensiblen Männern. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass dieser Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Und das ist das Herz, was ich haben möchte. Hey, wir sind vielleicht nicht Josef. Also eine Zeit lang habe ich mich dann, wenn sowas war, in Josef gesehen oder in Petrus oder in Paulus. Ne? Die Zeiten sind vorbei. So, ich bin vielleicht, ich keine Ahnung, einer von den anderen Deppen halt. Ne? Aber ich sehe, ich wurde und werde verändert. Bin doch nicht so der Held, wie ich dachte. So, doch nicht so super und so schön. Ist aber auch nicht schlimm. Weil Gott hat auch mich berufen und auserwählt für sein Reich und für seine Herde und für seinen Plan und für meinen Nächsten. So, weißt du, dieses Herz hier ist das, was ich bekommen möchte und was ich nicht mehr verlieren will. Es geht hier nicht mehr um das eigene Glück und Wohl und um die eigenen Träume und Wünsche. Sondern Judah ist hier total, er sieht einfach nur auf seinen Vater. Er sieht auf ein anderes Leben. Er sieht, wie er sagt, auf die Seele von seinem Vater. Und er sagt: Ich, diesen Schmerz will ich nicht nochmal sehen. Ich will nicht, dass er so leidet. Ich gebe lieber mein Leben komplett auf. Ich sterbe sogar lieber. Bitte tu das meinem Vater nicht an. Und das ist Liebe. Ja, und in diese Liebe möchtest du uns führen, dass wir die Not des anderen sehen und über unsere eigene Not stellen. Ja, das ist das, wohin noch ich auch wachsen will, denn das ist so wunderschön, ja. Diese Gnade, dieses Mitgefühl, dieses Investieren, ja, unabhängig von mir, Ich danke, dass ich das in der Ehe lernen durfte, ja, und praktisch lernen durfte. Und dass ich sehen darf, dass egal was ich opfern muss oder wo ich sterben musste, es waren im Endeffekt waren es keine Kosten. Es war einfach nur Gewinn. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mich frage, halt, warum ich das nicht schon eher bereit war. Ja. Einfach da einen Kompromiss einzugehen mit mir selbst. Meine Frau zuliebe. Und ich danke dir, dass du uns nicht wie ein Lehrer behandelst, sondern wie ein Schüler. Dass du uns nicht wie ein Vater behandelst, sondern wie ein Kind. Ja, dass du nicht von uns verlangst, dass wir der Herr sind in allen Bereichen, sondern ja, dass du uns führst. Und du führst gut und sicher. Ja, bitte hilf uns loszulassen von uns, dass wir endlich uns nicht mehr quälen in bestimmten Bereichen oder Sorgen machen oder egoistisch sind und so viel Segen verpassen. Ja. Mach uns die Augen auf, dass wir aus einem bestimmten Grund da sind, wo wir gerade sind. Und dass wir alle einen Wirkungskreis haben, für den wir hell sein sollen. Laut. Dass nichts, was passiert, sinnlos ist. Es hat alles einen guten Grund. Und selbst wenn es nicht für uns persönlich ist, hat es dann einen guten, wirklich guten Grund für jemand anderes. Ja, bitte. Gib uns da Freude für einfach. Lass uns dich erkennen in unserem Alltag. Aber danke, dass du auch mit unserer Schwachheit klarkommst und mit unserem Unglauben und dass ja, du treu bleibst in deiner Liebe, in deiner Gnade und in deinem Dienst an uns. Ja, wir sind alles berufen und auserwählte Menschen. Ja, wir haben schon die Offenbarung von dir bekommen und ich danke dir für dieses Versprechen, ja, für diesen Bund, den du gemacht hast mit uns. Ja. Hör nicht auf, uns zu prüfen. Auch und entschuldige, wenn wir dabei meckern. Ja, bewahr uns vor dem Bösen, denn ja, du kennst uns, wie wir würden einfach fallen.